Ja, ungefähr einmal im Monat darf ich predigen. Ich freue mich immer drauf. Aber heute Morgen habe ich, oder gestern Abend habe ich gedacht, Mensch, ich muss Dieter schnell anrufen, weil meine Frau hat mir auch gesagt, hey, das Kind könnte bald kommen. Und wir erwarten sehnsüchtig immer noch auf diesen Kind. Und ja, ich stehe immer noch hier hinter diesem Kanzel, so ist das Kind immer noch nicht da. Aber ja, lass uns jetzt ins Gebet gehen und dem Herrn danken für unsere Zeit. Lieber himmlischer Vater, wir preisen dich und danken dein heiliger Name. Herr, es ist unser Vorrecht, wirklich dir zu dienen in so einer Art und Weise, wirklich dein Wort weiterzugeben, ja, Lieder über dich zu singen, zu dir ins Gebet zu kommen, dein Wort wirklich zu hören, zu verstehen und dann anzuwenden, Herr, was so wichtig ist. Und das ist wirklich unser Anliegen vor diesem Morgen, Herr, dass du uns wirklich beibringst, wie wir diese Passage im 1. Timotheusbrief, die wir anschauen möchten, wirklich anwenden können, treu in unserer Gemeinde. Und wir tun das zu deiner Verherrlichung. Wir lieben dich, Herr, von ganzem Herzen, in Jesus' Namen. Amen. Ja, ich habe mich in der letzten Zeit wirklich ein bisschen mehr auseinandergesetzt mit dem 1. Timotheusbrief, weil am Ende dieses Monats, oder es gibt zwei Gründe eigentlich, in die kurze Zeit oder in die nächste Zeit in unserer Bibelstunde möchten wir eine kleine Serie über Ältesten und Diakone machen. Und das kommt natürlich aus 1. Timotheusbrief und auch aus der Titusbrief. Und dann am Ende dieser Monate, so Gott will, bin ich eingeladen, nach Damen zu gehen und da am Wort des Lebens da zu unterrichten. Und ich würde 12 Stunden insgesamt haben, einfach das 1. Timotheusbrief auszulegen und weiterzugeben. Ich freue mich schon darauf. Dann habe ich gedacht, meine Güte, ich bringe sowieso ein bisschen Zeit mit diesem Brief und jetzt will ich eine Predigt von diesem Brief halten. Ja, der erste Brief an Timotheus ist eigentlich ein Handbuch für Pastoren. Es wurde von Paulus, einem alten Pastor, an Timotheus, einen relativ jungen Pastor, geschrieben. Und wenn wir diesen Brief, wenn wir diesen Buch anschauen, nennt Paulus Timotheus die Gründe in den ersten Kapitel, warum er ihn aufforderte, als Aufseher der Gemeinde in Ephesus zu bleiben. Denn in Kapitel 2 gab Paulus Timotheus Anweisungen, wie Männer und Frauen sich in der Gemeinde und in der Gottesdienst verhalten sollten. Und in Kapitel 3 umreißt Paulus die Voraussetzung für die Leitung in einer Gemeinde. Das heißt, die Ältesten und die Diakone. In Kapitel 4 erläutert Paulus die Gefahren des Abfalls von Glauben und die Anforderungen an einen guten Hirten. Und jetzt in unser Kapitel, Kapitel 5, wendet Paulus seine Aufmerksamkeit dem Umgang mit verschiedenen Gruppen von Menschen in der Gemeinde in Ephesus zu. Das war sein Wunsch. Und in diesem Kapitel, Kapitel 5, Vers 1 bis 2, vermittelt Paulus Timotheus einige ganz einfache Grundsätze für den Umgang mit verschiedenen Altersgruppen innerhalb der Gemeinde. Und in den Vers 3 bis 10 unterweist Paulus dann Timotheus im Hinblick auf die ältere Witwen in der Gemeinde, die wirklich als Witwen einzustufen sind. Und in den Vers 11 bis 16 gibt Paulus einige sehr eindeutige Anweisungen im Hinblick auf die jüngeren Witwen in der Gemeinde. Und lass uns jetzt unsere Aufmerksamkeit oder Augenmerk zu diesem Kapitel wenden. Und ich möchte das einfach vorlesen. Die erste 16 Versen in Kapitel 5, 1. Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 5. Es heißt hier, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Junger wie Bruder, ältere Frauen wie Mutter, junger wie Schwestern in aller Keuschheit. In Vers 3, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber ein Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen dies zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. eine wirkliche vereinsamte Witwe, aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Spricht es offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seinen Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Vers 11. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein. Und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass junge Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und den Widersacher keine Anlassung zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder ein Gläubiger Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen. Es ist echt eine Menge da. Ich habe Dieter heute Morgen bekannt gegeben, hey Dieter, ich glaube, ich schaffe das nicht. Naja, ist es meistens so. Trotzdem, wir gehen so weit, wie wir können. Lass uns die ersten beiden Versen noch einmal anschauen und noch einmal zusammen lesen. Und hier findet sich der erste Ansatzpunkt für heute. Und das ist so, die Gemeinde Jesu Christi ist eine Familie. Die Gemeinde Jesu Christi ist eine Familie. Einen älteren Mann fahr nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jünger wie Bruder, ältere Frauen wie Mutter, Jünger wie Schwestern in aller Keuschheit. Schon interessant in diesen beiden Versen. Ich habe auch heute Morgen an diesen beiden Versen, als Bernhard über die Familie oder mit diesem jungen Mann gesprochen hat, hey, du darfst mich nicht Bruder nennen. Ansonsten bist du mein leiblicher Bruder oder mein geistlicher Bruder. Dann habe ich an diese Passage gedacht. Aber wir sind eigentlich eine Familie in der Gemeinde. Die Gemeinde wird in dem Neuen Testament auf vielfältige Weise beschrieben. Es wird als eine heilige Nation, ein Königreich, eine Priesterschaft, ein Weinstock, ein Tempel, ein Leib, ein Braut, eine Versammlung und eine Herde. Aber mein persönliches Lieblingsbild der Gemeinde ist das der Familie. Ist das der Familie. Und ich liebe meine Familie. Und ihr liebt euren Familien, das weiß ich. Und ich liebe es sogar, über das Thema der Familie zu reden oder zu lehren oder sogar zu predigen. Doch die Gemeinde ist der herrlichste aller Familien. Sie ist eine Familie, die für alle Ewigkeit bestehen wird. Und deshalb investieren wir auch Zeit, Energie, unsere Gaben in diese Familie. In diesen ersten beiden Versen gibt Paulus Timotheus einige grundsätzliche Anweisungen dazu, wie verschiedene Gruppen von Personen innerhalb der Gemeinde behandelt werden sollten. Der Apostel Paulus wollte sicher gehen, dass dieser junge Pastor, dieser Timotheus, alle Mitglieder seiner Familie auf gottesfürchtige und ehrenhafte Weise behandelt. Das war sein Wunsch an Timotheus. Und ihr Lieben, denkt bitte nicht, dass wir diese Anweisung nicht beachten müssen. Selbstverständlich hat unser Herr diese Worte des Paulus auch für uns bewahrt. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese ausgezeichnete praktische Ratschläge für jeden Einzelnen von uns hier in der Biogemeinde Berlin enthalten. Es gibt eine ganze Menge, die wir von diesen beiden Versen lernen können. Paulus beginnt sehr passend mit den Elternmännern der Gemeinde. Er ermahnt Timotheus eindringlich, mit Elternmännern nicht streng oder unwirsch zu verfahren. Ein junger Pastor sollte definitiv, oder sogar keiner, sollte definitiv niemanden streng oder unwirsch behandeln. Und aber vor allem nicht die Elternmänner der Gemeinde. Das auf keinen Fall. Paulus appelliert an Timotheus, sie wie seinen eigenen Vater zu behandeln. Mit Würde, Ehre und dem Respekt, der ihnen gebührt. 2. Timotheus 2, Vers 24. Hör mal gut zu. 2. Timotheus, Vers 24 bis 25. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein. Gegen jedermann, fähig zu lernen, standhaft im Ertragen von Bösheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Diese Ermahnung von Paulus war definitiv nichts Neues für Timotheus, da das Alte Testament diesen Grundsatz wiederholt gelehrt und unter Beweis gestellt hatte. Das sehen wir mehrmals in dem Alten Testament. Zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 32. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und alte Leute ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Pass mal gut auf den Zusammenhang hier. Wir sehen die praktische Umsetzung dieses Grundsätzes auch in Hiob. Erinnert ihr euch an Elihu? Er war der jüngste von Hiobs vier Freunden. Und da er die drei Männer ehren wollte, die älter als er waren, wartete er bis ganz zu Ende, bevor er sprach und seine Meinung zur Situation von Hiob äußerte. Elihu aber hatte mit seinen Reden an Hiob gewartet, denn jene waren älter als er. Und Elihu, der Sohn Barachels, der Busiter, ergriff das Wort und sprach: Jung bin ich am Jahren, ihr aber seid grau. Darum scheute und fürchte ich mich, euch meine Wissen zu verkündigen. Er hat gewartet. Und das war richtig so. Ihr Lieben, ich denke, wir alle haben in diesem Bereich viel zu lernen. Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jedermann, was? Schnell zum Hören, langsam zu reden. So sollte es sein in einer Gemeinde. Aber bitte versteht die Einweisungen an Paulus an dieser Stelle nicht falsch. Es geht nicht darum, dass Timotheus diese Sünde, die Sünden der alten Männer in der Gemeinde ignoriert. Paulus möchte jedoch, dass er sich weise und respektvoll verhält und ihm niemand etwas vorwerfen kann, wenn Timotheus einen älteren Mann gegenüber tritt. Er wollte Timotheus einfach bewahren. Hey Timotheus, du musstest die Sünde ansprechen, aber pass mal auf, wie du das machst. Es ist immer die Art und Weise, was wirklich zählt. Statt unwirsch mit ihm zu verfahren, sollte Timotheus zu ihm gehen und ihn ermahnen. Streng oder unwirsche Behandlung würde jeglichen Respekt für das Alter des Mannes vermissen lassen. Und Respekt und Ehre sind etwas, das von den Dienern Gottes in den gesamten Schrift verlangt wird. Es gibt eine Menge von verschiedenen Stellen. Als nächstes wendet Paulus sich den jüngeren Männern in der Gemeinde zu. Auch zu diesen soll Timotheus nicht herablassen sprechen. Stattdessen soll er sie als seinesgleichen betrachten. Was heißt das? Wir sollten einander als Bruder sehen, wie der Bernhard heute Morgen erwähnt hat. Paulus schreibt, Timotheus soll sie ermahnen und behandeln, als seien sie seine eigenen leiblichen Brüder. Dabei soll es keine Hierarchie geben oder irgendeine Gedanken der Überlegenheit, sondern einfach einen liebevollen, reifen Bruder im Herrn, den einen jüngeren Bruder hilft, ihn zur Seite kommt. Und das griechische Wort für ermahnen ist an dieser Stelle eng mit dem Wort für den Heiligen Geist verknüpft. Es ist das Wort Parakletos. Es bezeichnet den Sachverhalt des an jemandes Seite kommen, um diese Person zu stützen und zu stärken. Das ist es, was der Heilige Geist im Leben eines jeden Gläubigen tut. Und wir sind gehalten, das auch für einen anderen zu tun. Galater 6, 1 bis 2. Bruder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wurde, das ist so wichtig für uns Leute, weil wir müssen einander ansprechen manchmal in der Gemeinde, oder? Hör mal gut zu. Bruder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Die nächste Gruppe, die der Menschen, den Paulus sich zuwendet, sind die ältere Frauen. Timotheus soll ältere Frauen wie was? Wie Mutter behandeln. Wie Mutter behandeln. Mit anderen Worten, soll er ältere Frauen mit guter Respekt, Ehre und Würde behandeln. Er sollte sie in keiner Weise so behandeln, dass dies ihnen gegenüber herablassen wäre. Er sollte sie tatsächlich wie seine eigenen Mutter ehren. Und die Bibel fordert wiederholt Respekt den Müttern gegenüber. Sprüche 6, Vers 20. Bewahr, mein Sohn, das Gebot deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Und dann in Sprüche 23. Hör auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Und in 2. Mose 20. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dass der Herr, dein Gott, dir gibt. Immer wieder sehen wir das. Als letztes erwähnt Paulus die jungen Frauen der Gemeinde, hier in Vers 2. Die jungen Frauen. Timotheus soll die jungen Frauen mit aller Keuschheit behandeln, wie er dies auch mit seinen eigenen Schwestern täte. Das griechische Wort für Keuschheit ist ein Wort, das Sittsamkeit und Keuschheit verlangt. Die Beziehung des Timotheus zu den jungen Frauen der Gemeinde sollte sich in seinen Worten, Taten, seinen Einstellungen in jeder Weise durch Sittsamkeit und Keuschheit auszeichnen. Ein sehr weiser Pastor sagte einmal, junge Frauen müssen mit ihren Sünden konfrontiert und zur Frömmigkeit ermutigt werden. Sie dürfen jedoch niemals zur Sünde verleitet werden, sondern müssen als geliebte geistliche Schwestern behandelt werden, deren Sittsamkeit und Keuschheit absolut Rücksichtnahme erfordern. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Zitat. Als ich mich auf diese Predigt vorbereite, stieß ich auf einige sehr praktische Ratschläge im Buch der Sprüche, wie sich Sittsamkeit und Keuschheit in Beziehung zu jungen Frauen wahren lassen. Ich habe das gelesen aus einem Kommentar. Erstens, Männer, und das heißt beide, ältere Männer und junge Männer, vermeide den Blick. Sprüche 6, Vers 25 besagt, lass dich nicht fangen von ihren Blicken. Unsere Verpflichtung muss dann der von hier oben sprechen. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Zweitens, Männer, vermeide die Schmeicheleien. Sprüche 5, Vers 3 warnt, denn von Honig triefen die Lippen der Verführer und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Drittens, vermeide die Gedanken. Sprüche 6, Vers 25 besagt, begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit. Viertens, Vermeide das Rendezvous. Sprüche 7 enthält folgende Schilderung eines naiven jungen Mannes. Ihr kennt diese Stelle auf Sprüche 7. Und ich sah unter den Unerfahrenen, bemerkte unter den Söhnen einen Jüngling ohne Verstand, der geht über die Straße hin zu ihren Ecke, den Weg zu ihrem Haus betritt, er in der Dämmerung aus Abend des Tages beim Anbruch der Nacht und bei Dunkelheit, da siehe, eine Frau kommt ihm entgegen im Hurenkleid und mit verstecktem Plan im Herzen. Leidenschaftlich ist sie und unbändig zum Hause haben ihre Füße keine Ruhe. Bald ist sie draußen, bald auf den Plätzen und neben jede Ecke lauert sie. Männer, bei der Begegnung mit einer jungen Frau ist große Vorsicht geraten. Fünftens, vermeide das Haus. Vermeide das Haus. Sprüche 7, 25 bis 27 warnt. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihren Pfaden, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Und abschließend, letztes, vermeide die Beruhung. Sprüche 7, Vers 13. Zeichnen auf, was passiert, nachdem der naive junge Mann das Rendezvous nicht vermied. Da greift sie ihn und küsst ihn. Das war der nächste Schritt in einem Prozess, der in Sittenlosigkeit gipfelte. Das sind wichtige Ratschläge. Brüder und Schwestern, es gibt keine perfekte Gemeinde, wie ihr schon wisst. Es gibt keine perfekte Gemeinde auf dieser Erde. Und leider ist die Sünde immer noch vorhanden in der Gemeinde unseres großen Gottes und Erlösers Jesus Christus. Und deshalb müssen wir lernen, wie wir diese Sünde auf fromme und ehrenhafte Weise in Angriff nehmen können. Es ist so wichtig, dass wir das lernen. Okay, wir müssen das ansprechen. Aber die Frage ist dann, wie? Wie macht man das? Der Apostel Paulus gab seinen geliebten Sohn im Glauben diese wichtigen Grundsätze und wir können es uns nicht leisten, sie zu übersehen. Wenn Gott an der Bibelgemeinde Berlin Wohlgefallen finden und in ihr verherrlicht werden soll, müssen wir uns seinen perfekten Wort in allen unterordnen. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme. Nein, das ist zu hart. Das kann er nicht, das meint er bestimmt nicht. Nein, es gibt keine Wenn und Aber, wenn wir Gott wirklich verherrlichen möchten. Wir müssen lernen, diese Grundsätze sorgfältig und konsequent umzusetzen, wenn wir uns mit Sünden innerhalb dieser Gemeinde befassen. Leute, schau mal immer wieder auf diese Grundsätze. Vers 1 und 2. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Abschnitt. In Versen 3 bis 10 erfahren wir, wie wir als Gemeinde mit Witwen umgehen sollen, die von der Gemeinde zu unterstützen sind. Ja, wie sollen wir mit den Witwen in der Gemeinde umgehen? Lass uns diesen kleinen Abschnitt, oder großen Abschnitt, jetzt noch einmal zusammenlesen. Es fängt mit Vers 3 an, bis 10. Es heißt hier, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und angenehm vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Vers 6. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Spricht es offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seinen Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war. Und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße des Heiligen gewaschen, bedrängt und geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Wirklich ist es keine große Überraschung zu sehen, dass Gott hat wirklich sehr viel über Witwen zu sagen. Gott hat Frauen von Anbeginn als Wesen geschaffen, die besondere Fürsorge benötigen. Sie unterstehen dem Schutz, dem Versorgung, der Autorität, Unterweisung von Männern, ob das ihr Vater oder ihr Ehemann ist. Dieser Abschnitt geht weiterhin vom ursprünglichen Konzept Gottes aus, welches verlangt, dass ein Mann sich selbst und seiner Frau ernährt und die Frau denjenigen liebt und dient, der sie unterstützt. Doch, wenn die Unterstützung des Ehemannes nicht mehr gegeben ist, gibt es immer noch eine Fürsorgepflicht für diese Frau. Und das ist ein Sachverhalt, der in diesem Text sehr deutlich wird. Es ist außerdem etwas, das wir als Gesellschaft insgesamt großenteils vernachlässigen. Das tun wir auch. Sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament verdeutlichen, dass Gott in seinem Herzen einen besonderen Platz für den Witwen hatte. Psalm 68, Vers 6 beschreibt Gott folgendermaßen: Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Hey, er ist ein Anwalt der Witwen. Laut Gottes Wort unterstehen Witwen der besonderen Fürsorge und dem Schutz Gottes. Er erfüllt ihren Bedürfnisse. Er segnet jede, die Witwen ehren und ihnen helfen. Er tadelt und bestraft diejenigen, die Witwen Schaden zufügen. Und es geht weiter. Die jüdische Synagoge achtet sorgfältig darauf, dass die Fürsorge für Witwen nicht zu vernachlässigen, und die frühen christlichen Gemeinden befolgten diese selbe Tradition. In der Anfangszeit der christlichen Gemeinden wurden Witwen mit Respekt und Fürsorge behandelt. Und für die Gemeinden gehört es zu einer ihren Prioritäten, die Bedürfnisse der Witwen zu befriedigen. Das sieht man ganz klar und deutlich in Apostelgeschichte 6. Wir sehen den Anfang von den Diener oder den Diakonas. Diakone, danke. Denke an das griechische Wort. Darüber hinaus bedeutet wahres Christentum laut Jakobus auch, Fürsorge für Witwen zu übernehmen. Hör mal gut zu, die Jakobusstelle, Vers 1 bis 27. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihren Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Hey, wisst ihr, was wirklich ein gottesfürchtiger Frau ist oder ein gottesfürchtiger Mann ist? Ist er jemand, der wirklich nach diesen zwei Prioritäten geht? Hey, er kümmert sich um die alleinstehende Frauen. Das werden wir nachher sehen, was wirklich eine Witwen ist. Ja, also was genau ist eine Witwe? Manche Leute, wir denken, naja, ich weiß schon, was eine Witwe ist, Carrie. Müssen wir wirklich Zeit damit verbringen? Das deutsche Wort Witwe beschreibt eine Frau, deren Ehemann tot ist, oder? Ehemann tot ist, auch das englische Wort. Das griechische Wort Chera schließt diese Bedeutung zwar mit ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Mit anderen Worten, es bedeutet beraubt, einen Verlust erlitten haben oder allein gelassen. Das Wort drückt nicht aus, wie eine Frau allein gelassen wurde. Es beschreibt lediglich die Situation. Sie ist allein in dieser Welt. Okay? Die Bedeutung dieses Wortes ist breit genug, um alle jene zu erfassen, die ihren Ehemann durch Tod, Verlassen, Scheidung oder Inhaftierung verloren haben. Deshalb obliegt es der Verantwortung der Gemeinde, sich der mittellosen gläubigen Frauen anzunehmen. Und das ist wirklich wichtig. Denken wir, hey, es gibt nicht so viele Witwen, nicht in unserer Gemeinde zumindest. Ja, vielleicht doch. Vielleicht doch. Der Apostel Paulus beginnt diesen Abschnitt in Vers 3, indem er Timotheus auffordert, den Witwen zu ehren, die wirklich Witwen sind. Der hier verwendete griechische Begriff für Ehren, Tima, bedeutet, diese Frauen mit Respekt und Fürsorge zu behandeln. Und ein Aspekt dieses Ehrens würde definitiv finanzielle Unterstützung beinhalten. Das war nur ein Aspekt. Es liegt wohl auf der Hand, dass die Gemeinde nicht alle Witwen oder alleinstehenden Frauen unterstützen sollte. Nur jene, die wirklich Witwen sind, die sollen die Gemeinde unterstützen. Okay, dann kommt die Frage, das nächste Frage ist, okay, Carrie, wer ist der wirkliche Witwe? Wer ist diese Frau? Der Apostel Paulus beantwortet diese Frage in den Versen 4, 5, 9 und 10. Okay, 4, 5, 9 und 10 in unser kleiner Abschnitt. Mit anderen Worten, wären hier die Voraussetzungen für einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung angeführt. In Vers 4 enthält die erste Voraussetzung. Das ist die erste Voraussetzung. Lass uns dieses Vers noch einmal lesen. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und angenehm vor Gott. Nach Vers 4 gilt als Witwe, wer wirklich vollkommen allein ist und keine Verwandten hat, Kinder oder Enkelkinder, die bereit oder in der Lage sind, sich ihre Bedürfnisse anzunehmen. Mit anderen Worten, hat die Frau oder hat die wirkliche Witwe niemand anders, an den sie sich wenden kann. Sie ist allein. Sie ist hilflos. Und wirklich, die Gemeinde ist ihre einzige Chance. Vers 5 nennt die zweite Voraussetzung. Vers 5. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Nachdem ich das las, dachte ich sofort an die Propheten Hanna in Lukas Kapitel 2. Hier erfahren wir über diese Frau. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Flehen. Das hat diese Frau wirklich, dieses Voraussetzung erfüllt. Hier sehen wir eine fromme Frau, die sich voll und ganz dem Dienst am Herrn gewidmet hat. Und nach diesem Vers hatte sie ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Mit anderen Worten sehen wir hier eine Frau, die jeden Tag von Neuem in völliger Hoffnung und Vertrauen auf den Herrn lebt. Die wirkliche Witwe ist eindeutig eine fromme Frau. Sie ist eine gottesfürchtige Frau, laut diesem Vers hier in Vers 5. Aber dann kommt die natürliche Frage, wie sieht es denn aber mit den Witwen aus, die nicht zur Gemeinde gehören? Oder haben wir als Gläubige nicht auch eine Verantwortung diesen Frauen gegenüber? Das ist eine gute Frage. Sollen wir sie auch nicht helfen? Die Anweisungen von Paulus sind in dieser Hinsicht ganz eindeutig. Die Gemeinde war verpflichtet, sich der gläubigen Frauen anzunehmen, die wirklich Witwen waren. Diese Frauen sollten Vorrang haben und der Verantwortung der örtlichen Gemeinden unterliegen. Wenn jemand jedoch persönlich die Bedürfnisse einer Witwe erfüllen wollte, die diese Voraussetzung nicht erfüllte, so lag diese Entscheidung im Ermessenen des Einzelnen. Das heißt, es ist wirklich deine Entscheidung. Wenn der Herr das auf dein Herz gelegt, um eine Witwe, um eine ältere Dame zu kommen, dann preis dem Herrn. Das Gegenteil einer wirklichen Witwe finden wir hier in Vers 6. Vers 6 unseres Textes. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Paulus kommentierte hier zwei Merkmale dieser Art von Witwe. Wir sprechen immer noch von einer Witwe. Aber erstens, das erste Merkmal ist, wofür sie lebt. Wofür sie lebt. Der Ausdruck einer Genusssüchtige kommt von dem griechischen Wort spatalo. Oder spatalo. Und es bedeutet für das Vergnügen leben ohne falsch oder richtig zu bedenken oder im Überfluss zu leben. Im deutlichen Gegensatz zu einer wirklichen Witwe lebt diese Frau nicht für Gott oder für anderen, sondern einzig und allein für sich selbst. Sie lebt einzig und allein für sich selbst. Während diese erste Witwe zuerst nach dem Königreich Gottes trachtet, strebt diese Frau zuerst nach ihren eigenen Vergnügen. Ich erinnere mich immer noch, dass es während meiner Kindheit in den Vereinigten Staaten einen beliebten Autoaufkleber gab, den ich häufig auf die Rückseite von Luxusautos oder Wohnmobilien sah. Und wie nichts anderes zu erwarten, saß stets ein grauhaariger Mensch auf dem Fahrersitz dieses Fahrzeugs. Und auf der Autokleber stand: Wir verprassen das Erbe unserer Kinder. Wir verprassen das Erbe unserer Kinder. Und als Kind fand ich das nicht so lustig. Weißt du, ich habe auf meine eigene Erbe irgendwann gedacht, naja, das wäre nicht so schön. Und Mama und Papa geben alles so schnell aus. Okay, aber das beschreibt mehr oder weniger so eine Frau. Das zweite Merkmal solch einer unwürdigen Witwe ist ihr geistlicher Zustand. Ihren geistlicher Zustand hier. Was steht hier? Sie ist lebendig tot. Sie ist lebendig tot. Mit anderen Worten, sie lebt noch, aber geistlich ist sie tot. Sie ist verdorben. Das ist wie das Samenkorn, das in Matthäus 13 unter die Dornen fällt und von den Sorgen dieser Welt und der Falschheit des Reichtums erstickt wird. Man liest das mehrmals in der Schrift, Matthäus 13. Offensichtlich war diese Frau von Anfang an niemals errettet. Während eine wirkliche Witwe geehrt werden sollte, muss diese Witwe ermahnt und wieder zum Evangelium Jesu Christi zurückgeführt werden. Jemand muss diese Witwen wirklich das Evangelium erklären. Aus eben diesem Grund sagt Paulus das, was im nächsten Vers kommt. Vers 7. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Er spricht immer noch zu Timotheus. Timotheus, sprich das offen aus, damit was? Sie untadelig sind. Das Ziel bestand darin, die Gemeinde zu ermutigen, in jedem Bereich des Lebens untadelig zu sein. Und das beinhaltet ganz klar auch angemessene Fürsorge für eine gläubige Witwe. Erstens von ihren direkten Familien. Zweitens von ihren Familien in der Gemeinde. Wie wir gesagt haben, wir sind eine Familie. Okay? Manchmal wir verhalten uns nicht so, als ob wir eine Familie sind. Aber Tatsache ist, wir sind eine Familie. Okay? Und wir sollten uns wirklich lernen, wie eine Familie wirklich einander unterstützt und liebt. In jeder Art und Weise. Hier stand nicht nur der gute Ruf der Gemeinde auf dem Spiel, sondern auch der gute Ruf Gottes. Deshalb sollte Timotheus auf Wunsch von Paulus die Gemeinde in dieser Angelegenheit unterweisen und ermahnen. Eine dritte Voraussetzung für wirkliche Witwen findet sich in Vers 9. Ich muss mich ein bisschen beeilen jetzt. Laut Vers 9, Dieter guckt mich schräg an. Laut Vers 9, so eine Witwe nicht in die Liste wirklicher Witwen eingetragen werden, wenn sie nicht mindestens 60 Jahre alt ist. Und das hat einen einfachen Grund. Das hat einen sehr einfachen Grund, warum. In der Antike galt 60 als das Alter, in dem man zu einem alten Mann oder einer alten Frau wurde. In diesem Alter war es sehr unwahrscheinlich, dass eine alleinstehende Frau ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen könnte. Darüber hinaus war es recht unwahrscheinlich, dass sie im Alter von über 60 Jahren noch heiraten würde. Und ich denke, wir können auch in der heutigen Kultur, unserer deutschen Kultur, von ähnlichen Voraussetzungen ausgehen. Die vierte Voraussetzung findet sich ebenfalls hier in Vers 9. Sie war was? Die Frau eines Mannes war. Am Ende dieses Vers. Die Frau eines Mannes war. Der griechische Text hier besagt wörtlich, eine einzige Ehemannfrau. Eine einzige Ehemann-Frau bedeutet einfach, dass sie ihren Ehemann während der Ehe vollkommen treu und ergeben war. Es gab von verschiedenen Seiten Kommentare, diese Schreibweise musste bedeuten, die Frau dürfe nicht mehr als einmal verheiratet gewesen sein. Das sehen wir auch, diese gleiche Konstruktion oder so, in 1. Timotheus 3, wenn es spricht über die Ältesten in der Gemeinde. Okay? Aber das widerspricht, Leute, dem Gebot von Paulus in Vers 14. Vers 14. Dass jüngere Witwen wieder heiraten sollten, denn damit hätten sie später nie die Möglichkeit, als wirkliche Witwen betrachtet zu werden. Okay? Und das muss man sehen. Sonst könnten sie sagen, naja, ich weiß, wenn ich wirklich heiraten würde, dann das heißt, dass ich könnte niemals unterstützt von der Gemeinde, wenn der Mann noch einmal stirbt. Ja, liebe nicht. Nein, das bedeutet es nicht. Einfach, dass sie es, sie hat ihren Mann, sie war vollkommen treu und ergeben ihren Mann gegenüber. Vers 10 beschreibt dann weiterhin die wirkliche Witwen und führt eine Reihe weiterer Voraussetzungen an, die von ihr erwartet wurden. Vers 10. Nach diesem Vers musste sie einen guten Ruf aufgrund ihrer guten Werke haben. Der fromme Frau oder die fromme Charakter dieser Frau sollte weithin bekannt sein. Man denkt an Sprüche 31. Okay? Also der Mann wurde bekannt in der Toren. Warum? Weil seine Frau hat so viele gute Taten gemacht oder getan. Er wurde bekannt anhand seiner Frau. Interessant, oder? Ihre guten Werke sollen für alle in ihrer Umgebung ersichtlich sein. Und die erste Person, die mir bei diesem Vers einfiel, war Tabitha in Kapitel 9 der Apostelgeschichte. Tabitha. Ich lese das vor aus Apostelgeschichte 9, Vers 36 und 39. In Joppa aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gezelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Hier ist es in Vers 39. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führte sie in das Obergemach. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Diese Frau war reich an guten Taten, gute Werke. Eine weitere Voraussetzung oder Merkmal dieser Frau. Sie soll Kinder erzogen haben. Sie soll Kinder erzogen haben. Das Wort, das Paulus hier für Kinder aufgezogen benutzt, erscheint nur hier im Neuen Testament und bedeutet buchstäblich Kinder zu ernähren. Kinder zu ernähren. Mit anderen Worten hat diese Frau ihre Zeit damit verbracht, ihren Kinder körperlich und geistig zu nähren. Und das erste Beispiel, das mir dazu einfiel, war niemand anders als meine liebe Frau, die wirklich 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche wirklich mit unseren Kindern beschäftigt ist. Und ich bin wirklich so dankbar dafür. Ein Autor sagt in seinem Kommentar über diese Vers, und das ist eine wichtige Bemerkung auch hier, diese Eigenschaft vermittelt das Bild einer frommen Witwe als christlicher Mutter, die ihren Kinder in einem frommen Haus zur Nachfolgung des Herrn erzogen hat. Diese Aufgabe ist das größte Privileg und die größte Verantwortung einer Frau. Paulus äußerte sich hier nicht abschätzig gegen jene Frauen, die keine Kinder bekommen könnten oder deren Gottesgabe darin bestand, ledig zu sein. Solche Frauen erfüllen andere Rollen im Leben der Familie Gottes. Da es jedoch die Regel war, Kinder zu haben, führt Paulus dies als allgemeine Grundsätze an. Ich finde das eine sehr, sehr wichtige Bemerkung. Okay, darüber hinaus soll sie sich Fremden gegenüber als gastfreundlich erwiesen haben. Noch ein Merkmal. Ebenso wie die Ältesten der Gemeinde sollte auch diese Frau sich der Gastfreundschaft hingeben. Ihr Haus sollten Freunden, Verwandten und sogar Fremden offen stehen. Diese Art der Gastfreundschaft wurde von einer Reihe von Frauen in der Bibel praktiziert. Ich denke an die Witwe von Zarpata, der Elia versorgte. Oder die Shunammiterin, eine großartige Frau, die Elisa beherbergt. Und Phoebe in Römer 16, Vers 1 bis 2 beschrieben wurde. Wir sind fast fertig mit diesem Abteil. Paulus fährt in der Aufzählung der Voraussetzung fort. Sie soll die Füße der Heiligen gewaschen haben. Und das kann sowohl wörtlich als auch metaphorisch gemeint gewesen sein. Da die Straßen staubig waren und manchmal auch matschig wurden Gäste, die ein Haus betraten, in der Regel die Füße gewaschen. Die Fußwaschen wurde allgemein als die niedrigste aller Aufgaben betrachtet, die in der Regel von einem Sklaven verrichtet wurden. Die Bibel verwendet das Fußwaschen jedoch auch als Sinnbild der Demut, als unser Herr die Füße seiner Jünger wusch. Okay? Diese Frau sollte wirklich Leute dienen und auch eine demütige Frau sein. Sie soll den Bedrängten Hilfe geleistet haben. Das Wort, das hier für den Bedrängten Hilfe leisten verwendet wird, bedeutet jenen unter Druck. Diese Frau widmete ihr Leben der Unterstützung jener, die unter irgendeiner Form von Druck standen, sei es körperlich, geistig oder emotional. Sie war da, um ihnen in den Zeiten ihrer Not zu helfen. Sie war da. Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Welches Gesetz ist das? Das Gesetz der Liebe. Okay. Und schließlich, um alles noch einmal zusammenzufassen, soll sie jedem guten Werk nachgegangen sein. Dies war ohne Zweifel eine beachtliche Frau, die sich treu und voller Energie dafür eingesetzt hat, Gott in anderen zu dienen. Ihre Gedanken kreisten nicht um sich selbst, sondern konzentrierten sich auf das Wohlergehen derjenigen um sie herum. Das ist die Frau, die wir aus Sprüche 31 und Titus 2 kennen. Sie ist nur ein bisschen älter, okay? Sie ist nur ein bisschen älter. Und ihr Lieben, die Witwe in 1. Timotheus 5. Und die Frau in Sprüche 31 und Titus 2 stellen nicht irgendeine elitäre Gruppe christlicher Frauen in der Gemeinde dar. Keineswegs. Stattdessen sollten sie das Ziel und den Maßstab für jede christliche Frau darstellen, deren Bestreben es ist, Gott wohl zu gefallen. Ebenso waren die Anforderungen an Ältesten, Diakone in Kapitel 3 von Timotheus niemals ausschließlich für Diakone und Ältesten gedacht. Stattdessen sollten diese Voraussetzungen ein Ziel sein für jede Person in der Gemeinde. Okay? Es gibt kein zweirangiges System in der Gemeinde. Einmal für die Ältesten und einmal für die normale Mensch. Okay? Nein. Und auch für diese Frau auch nicht. Vergesst bitte nicht, egal ob wir über fromme Männer oder über fromme Frauen sprechen, wir reden nicht von der Vollkommenheit unseres Lebens, sondern von der Richtung unseres Lebens. Das ist, was zählt. Ja, und da müssen wir jetzt aufhören. Ich habe noch eine Menge, ich glaube 15 Seiten oder so, oder noch mehr. Wir schaffen es nicht. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen. Schau mal diese Passage wieder an. Es gibt wirklich eine Menge. Wir denken manchmal, wir lesen es so schnell durch. Und wirklich, wenn man ein bisschen Ruhe nimmt und einfach ein bisschen langsamer liest, dann kann man eine Menge herauslernen von Gottes Wort. Und es ist immer eine Ermutigung, eine Herausforderung für uns alle. Und möge der Herr uns wirklich alle helfen in Bezug auf dem. Ja. Lass uns zusammen beten, und dir könntest du uns leiten.